solange Menschen, also Demokraten, Widerstand leisten, sieht man ja in der Türkei. Natürlich hat Erdogan viel Macht, aber man hat auch viel zurückgewonnen. Die größten Städte werden von der CHP regiert. Und es geht auch gar nicht darum, ob es von der CHP regiert wird. Also das sollte auch nicht, also wir können ja nicht aus Deutschland uns einen Wunschkandidaten aussuchen, wer für Deutschland das Beste wäre. Also darum geht es nicht. Es geht einfach darum, dass freie Wahlen stattfinden, faire Wahlen stattfinden, Presse, Meinungsfreiheit stattfindet, dass jeder so lebt, wie er leben möchte, ob er ein Kopftuch trägt oder ob er kein Kopftuch trägt, dass die Gewalt gegen Frauen aufhört. Und ich finde, die Opposition mit so vielen Fehlern, die es auch dort auch gibt, die kann eben, finde ich, schon ein Vorbild sein.
Ständig frage ich mich Dinge. Tag ein, Tag aus. Und will verstehen, wie dieses oder jenes funktioniert. Egal ob in Politik, Gesellschaft, Kultur oder Naturwissenschaft. Es gibt so viel, was mich interessiert, was neu ist, was ich lernen kann. Deswegen teilen hier bei Alles muss raus Menschen ihre Perspektive, ihren Standpunkt, ihr Wissen, ihre Haltung. Und in dieser Woche hat mich folgende Frage beschäftigt. Was ist da eigentlich los in der Türkei und was bedeutet das, was da passiert? Meine heutige Gästin ist Çiğdem Toprak. Sie ist Journalistin, Essayistin und Autorin. 1987 geboren in Deutschland und sie arbeitet an der Schnittstelle zwischen Politik, Kultur und Gesellschaft mit einem ganz besonderen Fokus auf Identität, Migration, die Türkei, Feminismus, Hip-Hop und Schönheitsideale. Çiğdem Toprak schreibt für deutsch- und türkischsprachige Medien, unter anderem für Zeit Online, Die Welt, FAZ, Tagesspiegel. Sie ist Doktorandin an der Ludwig-Maximilians-Universität München und forscht zu Identität in der politischen Theorie. Das ist jetzt alles sehr theoretisch. Wir beide reden aber heute sehr praktisch miteinander. Denn wir sprechen über die Türkei und was dort alles passiert. 2020 erschien ihr erstes Buch, Das ist auch unser Land. 2018 wurde sie vom Medium-Magazin unter die 10 wichtigsten KulturjournalistInnen des Jahres gewählt. Und das macht sie wirklich zu einem perfekten Gesprächspartner, zu einer perfekten Gesprächspartnerin über dieses Thema. Denn ich muss ganz ehrlich sein, ich habe gar keine Ahnung von dem, was gerade in der Türkei passiert, warum es passiert, was sind die Gründe dafür, was ist die Konsequenz für Deutschland und für Europa dafür.
Redaktionsschluss für diese Folge war Mittwoch, der 26. März um 13 Uhr.
Es ist gar nicht so leicht, sich darauf zu konzentrieren, was gerade in der Türkei passiert, weil so viel gleichzeitig passiert. Aber ich finde es sehr wichtig, darüber zu sprechen. Und wenn man sich die aktuellen Medien anguckt, die Online-Medien, ist es auch immer eine wichtige Meldung pro Tag, dass das, was gerade in Istanbul und Ankara passiert, besprochen wird. Und ich spreche heute mit dir darüber und du musst mir und den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts wirklich mal helfen, was da in der Türkei los ist. Warum eigentlich alle paar Jahre immer wieder junge Menschen auf die Straße gehen und dann am Ende doch nichts verändern können. Also können wir einmal bei dem aktuellen Fall darüber reden, was ist passiert, was ist mit dem Bürgermeister in Istanbul geschehen, dass es jetzt Proteste gibt.
Ja, also es begann im Grunde genommen damit, dass das Universitätsdiplom des Oberbürgermeisters Ekrem İmamoğlu vor knapp 10 Tagen annulliert wurde, also nach 35 Jahren. Und man dahinter eben auch quasi eine politische Motivation sieht, eben İmamoğlu als Kandidaten für die CHP, also für die Republikanische Partei, zu qualifizieren. Weil İmamoğlu im Grunde genommen in seiner zweiten Amtszeit als Oberbürgermeister sehr beliebt ist. Und man wissen muss, dass die Türkei schon seit Jahren in einer enorm schwierigen wirtschaftlichen Situation ist. Erdogan verliert, das zeigen zumindest viele Meinungsumfragen, immer mehr an Stimmen, und zwar an Stimmen seiner eigenen konservativen Basis. Und viele Studien zeigen im Grunde genommen, dass die AKP die zweite Partei und die CHP die erste Partei ist. Und İmamoğlu ist halt für Erdogan besonders gefährlich. Also im Grunde genommen spricht man schon oder ahnt man schon seit mehreren Jahren, dass man irgendwie versucht, ein politisches Verbot für Imam Oğlu zu erwirken. Aber natürlich ist die Bevölkerung sehr schockiert, weil man trotz allem gedacht hat, naja, so weit werden sie wohl nicht gehen. Es begann eben mit der Annullierung seines Diploms nach 35 Jahren, zusammen auch mit 27 weiteren Absolventen, darunter übrigens eine Professorin, die ihr PhD an der Pariser Sorbonne-Universität gemacht hat und letztendlich ist es jetzt eine Professorin ohne Uni-Abschluss. Und daraufhin, also das war schon mal der erste Schock, das hat natürlich auch zu großer Entrüstung in der Bevölkerung geführt. Und daraufhin, zwei Tage später, wurde er im Grunde genommen verhaftet, also in Untersuchungshaft gebracht. Und man wirft ihm Korruption und Unterstützung einer Terrororganisation vor. Genau, das ist passiert. Daraufhin, das hat auch zu einer extremen Entrüstung.
Das ist diese Aufnahme, die man gesehen hat bei Instagram, glaube ich, hat er das hochgeladen, wo er sich nochmal die Krawatte bindet und sagt, ich werde jetzt abgeholt, ich werde jetzt verhaftet. Mit terroristischer Vereinigung, was ist damit gemeint? So ist es dieses PKK-Argument?
Genau. Okay. Ja, also genau, also es passiert im Grunde genommen sehr vieles Skurriles, sage ich mal. Also es ist wirklich skurril, weil ihm wird vorgeworfen, im Rahmen der, ja, wie kann ich das, Kent Uzlaşması, das bedeutet Konsens in der Stadtpolitik zu finden mit der DEM-Party, also HDP-Nachfolge, also DEM ist die Nachfolge von der HDP. Man hat eben mit kurdischen lokalen Politikern, hat Imam Oğlu bereits bei seiner ersten, vor seiner ersten Amtszeit und auch damit er die zweite Amtszeit gewinnen kann, hat er eben quasi Konsens bei denen gesucht. Und die Regierung wirft ihm eben vor, mit kurdischen Politikern, die Verbindung zu PKK haben, damit eben zusammengearbeitet zu haben und auch solche Personen eben in der Verwaltung angestellt zu haben.
Aber das verstehe ich nicht, weil es ist nicht gerade erst irgendwie vor 3 Wochen bekannt gegeben, dass Öcalan jetzt sozusagen rehabilitiert wird. Ja. Es wird Frieden gemacht mit der PKK und jetzt aber 3 Wochen später reicht es noch, um einen Politiker zu entmachten im Prinzip.
Ja, das ist das Skurrile. Viele türkische Journalisten, also kritische, sagen im Grunde genommen, wenn Dissidenten etwas sagen, wird man angeklagt, man geht muss ins Gefängnis. Aber wenn Leute, die für die AKP sind, also es können Politiker sein, es können auch Journalisten sein, genau das Gleiche sagen, passiert ihnen nichts. Im Grunde genommen geht es eigentlich darum, also das sagen eben kritische Journalisten, die Regierung und auch der Präsident sagen, also bist du mit mir oder bist du nicht mit mir? Das ist eigentlich auch der Grund, warum er, ja nicht er direkt, aber der Vorsitzende der nationalistischen MHP, die ja auch mit der AKP zusammen, also eine Allianz gegründet hat, im November letzten Jahres gesagt hat, Öcalan soll kommen und vor dem türkischen Parlament sprechen. Und hätte das jemand von der CHP gesagt, der wäre schon längst im Gefängnis.
Wie erklärst du dir das, dass es so unterschiedliche Herangehensweisen an solche Aussagen gibt? Also, dass das so auf der einen Seite okay ist, wenn die es sagen, aber wenn die Politiker das sagen, ist es nicht okay.
Naja, das hängt mit der Absicht zusammen. Der Grund, warum der Vorsitzende, der wirklich rechtesten Partei der Türkei so etwas sagt, ist nicht, weil er jetzt möchte, dass Kurden mehr Macht bekommen, sondern das ist im Grunde genommen, weil Erdogan, also das wird quasi von den türkischen Journalisten und Politikern im Grunde genommen, also Opposition wird das quasi angeführt. Erdogan kann laut der aktuellen Verfassung nicht zum dritten Mal kandidieren, außer es finden Neuwahlen statt. Um eine Verfassungsänderung herbeizuführen, und zwar den Artikel zu ändern, dass er eben dann doch zum dritten oder vierten Mal, wir wissen es nicht, kandidieren darf, braucht er eine Zweidrittelmehrheit. Die hat er aber mit der MHP nicht. Das heißt, er braucht die kurdischen Stimmen. Und das war in der Vergangenheit immer wieder, das hat die AKP immer wieder gemacht, wenn er die kurdischen Stimmen gebraucht hat, gab es eine Annäherung. Also sowohl von den Abgeordneten als auch von der Bevölkerung. Und wenn er sie nicht gebraucht hat, dann waren es Terroristen, dann wurden eben Zwangsverwalter aufgestellt. Und es geht eigentlich im Grunde genommen nur darum, Mehrheiten zu schaffen, Allianzen zu gründen. Und man darf nicht vergessen, 2001, als Erdogan an die Macht kam, es gab auch eine Allianz. Linke und Liberale haben ihn unterstützt, weil er gesagt hat, ich werde die Türkei eben in eine liberale Gesellschaft transformieren, frei von politischen Einfluss des Militärs. Und hinten natürlich sein stärkster Verbündeter war ja Fethullah Gülen. Das ist aber zerbrochen, kurz vor den Gezi Park-Protesten. Und das heißt, ihn hat er verloren und durch die Gezi-Park-Proteste natürlich auch.
An die wir uns auch alle erinnern, das waren ja diese berühmten großen Proteste, bei denen es ja auch Tote gab und richtig der genau. Einsatz von Waffengewalt. Und man erinnert sich an diese Aufnahmen, glaube ich, mit diesen Rauch-Tränengaskanistern, die so fliegen über den Park genau. und über diesen Platz, der das dann war, ne?
Genau.
Ja. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt kommt die Werbung für Patreon. Und zwar möchte ich euch davon erzählen, dass nachdem ich diese Folge aufgenommen habe, mich noch etwas anderes beschäftigt hat. Und zwar, was bedeuten eigentlich diese Leaks auf Signal aus den USA? Also dort, wo über den kriegerischen Einsatz gesprochen wird, dort, wo Männer, unter anderem auch der Vizepräsident der USA, J.D. Vance, in einem seltsamen Ton über ja, Menschenleben im Prinzip sprechen und über Europa sprechen. Was bedeutet das? Auch das habe ich nicht richtig verstanden und deswegen habe ich mich mit Martin für Patreon getroffen. Der fasst diese Nachricht für mich, für uns zusammen und erklärt, was die Implikationen dieses Leaks sind. Und erklärt es so, dass ich nach knapp 23 Minuten gesagt habe, okay, jetzt habe ich es verstanden. Wer das hören möchte, der gehe doch bitte zu Patreon, bezahle 3 oder 5 Euro. Wir haben uns immer noch nicht entschieden, was es für 3 oder 5 Euro gibt. Nee, stimmt nicht. Mittlerweile wissen wir es, 5 Euro ist die private Chatgruppe, die man mit mir und dem Team haben kann. Also man kann da direkt mit uns kommunizieren, haben aber manchmal das Gefühl, es ist vielleicht ein bisschen wenig für 5 Euro. Naja, jedenfalls dieses Gespräch gibt es auf Patreon. Wir versuchen pro Woche eine Extra-Folge zu machen. Es gibt außerdem die Themenkonferenz. Ihr hört also jeden Freitag, was wir uns für die nächste Woche vorstellen. Und im Prinzip verbirgt sich dahinter aber eigentlich so eine Art Presseclub, weil wir sprechen über die Themen, die gerade wichtig sind. Deswegen kommt zu Patreon, macht diesen Podcast möglich mit einem Griff in euer Portemonnaie. 3 oder 5 Euro. Ist echt nicht viel, kann aber auch viel sein, weiß ich auch. Ist aber so ein Döner von vor 20 Jahren, 3 Euro. Oder ein Cappuccino heute, 5 Euro. Also, vielen Dank. Und auch mal ein Danke im Übrigen an alle, die schon mitmachen.
So, wenn ich nochmal dann zurückkomme, das bedeutet, Erdogan hat Angst, die nächsten Wahlen zu gewinnen. Er könnte Neuwahlen machen, dann dürfte er zum 3. Mal kandidieren, aber das würde ja bedeuten, dass er auf jeden Fall verliert. Mhm. Also letztendlich alle kritischen Journalisten sind sich sicher, so oder so wird die AKP niemals eine Mehrheit bekommen. Und deswegen, und sein stärkster Rival ist Ekrem İmamoğlu, und Ekrem İmamoğlu und Erdogan sind sich in so vielen Punkten ähnlich.
Ich wollte gerade fragen, wofür steht er eigentlich?
Ja, also vielleicht nur, man muss ehrlich sagen, Erdogan ist einer der erfolgreichsten Politiker der Türkei. Also er ist ein begnadeter Redner, er kann Massen überzeugen, er ist charismatisch, er hat eine sehr gute Ausstrahlung, sieht man vielleicht im Fernsehen nicht, aber Leute, die ihn gesehen haben, sagen das, also er hat eine immense Ausstrahlung. Und er kommt eben aus einer islamisch-konservativen Familie und İmamoğlu auch. Also İmamoğlu, seine Mutter trägt ein Kopftuch, er kommt auch aus der Schwarzküstenregion und er aber natürlich ist, kann man sagen, eigentlich ein, so wie wir das, also so würden wir das in Deutschland wahrscheinlich definieren, ein Sozialdemokrat. Das bedeutet, er steht für Säkularismus, aber gleichzeitig hat er keine Antireligionshaltung, die vielleicht auch Teile der CHP, aber nicht nur, also das ist das Narrativ Erdogans, vielleicht haben. Also seine Mutter, wie gesagt, trägt ein Kopftuch und er ist auch sehr offen für Kurden, die kurdische Sprache, und das ist Erdogan eigentlich auch. Also diese Erzählung in Deutschland, dass Erdogan Kurden unterdrückt, das ist nicht wahr. Also Erdogan hat kein Problem mit Kurden, außer sicherheitspolitisch mit bestimmten politischen Kräften. Also
und in Kurdistan hat man eher das Gefühl.
Ja, genau, aber das ist Sicherheitspolitik. Da geht es um Macht, das geht nicht um die Ethnie oder sowas. Also das, damit hat er hat kein Problem mit Kurden. Und das merkt man auch daran, eben die Annäherung der Kurden. Und er hat aufgrund der aktuellen Proteste eben ein Versammlungsverbot ausgerufen, außer die Versammlung fürs Nevruz. Also für die quasi, ja, ist nicht wirklich ein kurdisches, aber eben eine vorislamische, iranische Tradition, die auch in Iran, Turkmenistan und auch unter Kurden gefeiert wird, aber nicht nur unter Sasa-Kurden auch. Und das war möglich. Also das hat eben stattgefunden.
Wie bewertest du diese Proteste? Also wer geht da gerade auf die Straße? Welche Gruppe von Menschen sehen wir in den Nachrichten und wofür wollen sie kämpfen?
Ja, das Interessante bei den Protesten ist, dass die Proteste begonnen hatten mit Studenten der Istanbul-Universität, die eben diese Annullierung des Diploms letztendlich durchführen mussten. Also da gab es halt auch Dekane, die zurückgetreten sind, weil sie das nicht machen wollten, aber letztendlich mussten sie das. Also das sagen, wie gesagt, wieder Dissidenten, dass das eben auch politisch motiviert ist. Aber Erdogan natürlich sagt, wir haben damit gar nichts zu tun. Also, und es hat mit den Studenten begonnen und letztendlich ist es die Generation Z, die auf der Straße ist.
Also es sind aber auch Studentenproteste und ein junger, sehr junger Protest.
Ja, nicht nur Studenten, genau. Allen voran Studenten, aber nicht nur Studenten. Junge Leute, und das ist eben ein Gemisch, auch Generation Z, die war nicht apolitisch, aber die kann man jetzt nicht einer Partei zuordnen. Also die CHP politisch ist diesmal organisiert, anders als bei den Gezi-Park-Protesten, einfach weil sie natürlich lokal in Istanbul regieren, lokal in Ankara regieren und auch in vielen anderen Städten. Das war 2013 nicht der Fall. Die CHP hat damals nicht wirklich regiert. Und diesmal ist die CHP organisierter unter dem Deckmantel, also unter dem quasi Schutz der CHP, aber es sind alles junge Leute, aber nicht nur Studenten und eben nicht nur Leute, die sich der CHP nahe fühlen.
CHP, die Partei von dem Bürgermeister. Ich frage so doof nach, weil ich das so schnell nicht merken kann.
Genau, die republikanische Partei.
Ja. AKP ist Erdogan, CHP ist der Bürgermeister, genau.
Genau. Und aber auch viele tatsächlich sehr Rechtsgesinnte, die eben auch mit Erdogan und der MHP jetzt wieder gebrochen haben, weil die Annäherung an Öcalan und auch aufgrund der vielen Flüchtlinge. Das heißt, darunter sind auch junge Leute, die vielleicht nicht studieren, aber die eben sehr nationalistisch sind und eben auch das Bosco-Zeichen zeigen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Wolfszeichen.
Ja, genau. Das Zeichen der MHP. Eigentlich seit Jahren will ich mal eine Extra-Folge über die Grauen Wölfe machen. Vielleicht können wir das ja dann gleich danach mal planen, ob wir das dann auch mal machen. Die mischen aber auch in den Protesten mit.
Die MHP nicht, aber Leute, die eigentlich sich dieser Ideologie verpflichtet fühlen und damit deuten sie im Grunde genommen auch diesen Wolfsgruß um. Also die kapern den im Grunde genommen und nehmen es der MHP weg.
Mhm. Wie bewertest du denn diese Proteste dann? Also aus der deutschen Perspektive und aus der deutschen Nachrichtenperspektive sind es so die junge Generation, die die Freiheit der Türkei fordern möchte, die demokratische Wahlen in der Türkei. Ist es das, was wir dort sehen oder sehen wir dort was anderes?
Ja, also es geht im Grunde genommen, es ist schon richtig, also es geht im Grunde genommen der jungen Generation nicht um Imamoglu, also der CHP natürlich. Mhm. Der jungen Generation geht es nicht allein um Imamoglu, es geht einfach darum, ihr könnt nicht unseren gewählten Bürgermeister inhaftieren. Und die Angst ist ja, so morgen wird wahrscheinlich die Stadtverwaltung, nicht die Stadtverwaltung, die quasi das Gemeinderat von Istanbul zusammenkommen und die müssen ja einen neuen Oberbürgermeister wählen. Und die Angst war ja eben da, dass auch ein Zwangsverwalter in Istanbul kommt. Und denen geht es einfach darum, dass sie nicht wollen, dass ihnen ihre Freiheit eben genommen wird, auch ihr Wahlrecht. Also sie haben ja den gewählt, den sie gewählt haben. Und die Opposition und auch die Studenten sehen eben in den Anschuldigungen gegen Imamoglu eine politische Motivation. Und Erdogan sagt, nein, das hat mit mir nichts zu tun. Das ist ein Problem innerhalb der CHP. Da gibt es nämlich natürlich auch Konkurrenzkampf um den Vorsitz und auch um die Kandidatur. Und die haben sich quasi aus den eigenen Reihen wurde eben Anzeige erstattet. Und es gibt eben, wie gesagt, Korruption und Terrorismusunterstützung. Und das muss man natürlich auch sagen. Also ich meine, wenn es Korruption gibt und auch die anderen Anschuldigungen, dann auch, egal wer das ist, dann muss natürlich das untersucht werden. Und Erdogan pocht eben auf die Unabhängigkeit der Justiz, aber die Bevölkerung hat eben kein Vertrauen mehr in die Justiz.
Kannst du mir erklären, warum Erdogan so lange bleiben kann? Ich dachte ja schon, dass er die Wahl verliert nach dem Erdbeben. Weil ja eben diese Korruption auch zu diesen unsicheren Bauten geführt hat, zu diesen vielen Opfern in der Türkei. Wieso schafft es dieser Mann, so lange an der Macht zu bleiben? Das kann ja nicht nur Charisma und tolle Reden sein.
Ja, also kritische Journalisten in der Türkei führen eben an Medienkontrolle. Es gibt kaum Medienorgane, die objektiv berichten. Also die Opposition hat 2 Kanäle und vielleicht 1-2 Zeitungen, aber damit erreichen sie die Erdogan-Wähler nicht. Aber Und es geht ja darum, quasi Erdogan-Wähler zu erreichen. Erdogan hat aber er verliert ja jetzt immer mehr von seiner eigenen Basis, weil sie eben auch nicht mehr die Unabhängigkeit der Justiz sehen, auch kein Vertrauen mehr haben und eben wegen der anhaltenden Wirtschaftskrise und eben, und das ist eben die Angst von Erdogan, und das kann er eben nicht mehr durch die Medien kontrollieren. 2013 war es nämlich so und auch bis 2019, bevor İmamoğlu Istanbul gewonnen hat, also Oberbürgermeister wurde, hieß es immer, die CHP ist nicht in der Lage, organisiert zu arbeiten und dieses Land zu regieren. Und in Ankara und in Istanbul sieht man das aber. Also İmamoğlu hat...
Also sie schaffen es. Sie können
ja, sie schaffen es. Ja, ja, sie schaffen es. Er hat Kindergarten eröffnet, kostenlose. Es gibt so Restaurants, Stadtrestaurants, die sehr günstig, wo man halt essen kann, weil eben die Lebensmittelpreise, Fleischpreise immens hoch sind. Und man muss auch sagen, das ist nämlich auch etwas Skurriles, vor ein paar Wochen wurde ein sehr bekannter Gourmet, der eben auch für seinen YouTube-Kanal eine dieser Stadtrestaurants besucht hat und darüber berichtet hat, da wurde auch quasi, Staatsanwaltschaft wollte dann auch, haben dann ihn, versuchen ihn im Grunde genommen rechtlich zu belangen.
Dass er eben nicht über diese Erfolge der sozialdemokratischen Politik in Ankara oder Istanbul berichtet.
Ja, genau.
Also richtige eigentlich Unterdrückung von Pressefreiheit, die man dort erlebt. Ich meine, dass die Pressefreiheit ein Problem genau in der Türkei hat, ist ja kein Geheimnis. Glaubst du, dass das, was wir jetzt in der Türkei erleben, so ein Ausblick auf eine, ja, ich glaube, das nennt man mittlerweile gewählte Autokratie, also dass man einen Autokraten sich wählen lassen haben und dann nicht mehr gehen, so heißt dieses was, also keine astreinen Diktaturen, sondern eben eine gewählte Autokratie. Ist das ein Ausblick auf das Zusammenbrechen dieser gewählten Autokratien, dass die eben nicht ewig sind, dass eben mit Ausnahmen wie zum Beispiel Putin solche Männer dann irgendwann doch verlieren? Oder glaubst du, dass Erdogan sich klammern wird, dass er Gewalt einsetzen wird, um zu bleiben?
Nein, das ist die Angst der Opposition, weil die sagen, die haben İmamoğlu inhaftiert, damit Kılıçdaroğlu, der vorige Vorsitzende und Kandidat, zur Opposition wird. Also, dass die Regierung sich ihre eigene Opposition quasi konstruiert und es wird immer eine Opposition geben, aber sie wird nie gewinnen. Und ob Erdogan Gewalt anwendet oder nicht.
Also er wendet die Polizei und das Militär wendet ja bereits Gewalt an. Und es hat es ja auch in den Protesten schon öfter gemacht. Also
ja, natürlich. Also die wenden Gewalt an. In den ersten Tagen haben sie es nicht gemacht. Danach haben sie es gemacht. Auch die Polizisten haben eben Schwierigkeiten, diese Befehle auszuüben. Die haben es gemacht. Die haben auch Tränengas angewendet, um damit die Proteste eben... Damit sich die Leute nicht versammeln, weil wenn das über Monate geht und die Leute immer mehr protestieren und das so bleibt, das ist ja immer mehr quasi eine Bedrohung für Erdogan. Ob er jetzt, inwiefern er Gewalt anwendet oder nicht, dazu kann ich nichts sagen, aber es ist für Erdogan auf jeden Fall eine sehr bedrohliche Situation, weil bei den nächsten Wahlen er eben auch von seiner eigenen Basis nicht mehr diese starke Zustimmung hat, außer, und das versucht er im Grunde genommen so zu machen, er versucht halt diese Proteste so unsympathisch wie möglich, so schädlich wie möglich zu zeigen, damit er eben vielleicht nochmal, er versucht ja im Grunde genommen seine eigene Basis zu überzeugen. Mhm. Also Leute, die gegen ihn sind, die wird er nicht überzeugen können. Und das ist das Problem. Also, und Erdogan hat halt natürlich sehr viel zu verlieren.
Gibt es eigentlich, wenn Erdogan verliert, noch radikalere Kräfte, die eine noch konservativere Gesellschaft bauen wollen, die Möglichkeit haben zu regieren und dieses Land noch konservativer zu gestalten? Oder ist es, also es ist auch so interessant, dass ich kenne nur Erdogan.
So. Ja, es gibt schon radikalere.
Ja. Und haben die eine Chance?
Nein, die sind in der Minderheit. Also ich, um Erdogan zu verstehen, ich denke, Erdogan wünscht sich nicht wirklich ein Iran, würde ich mal sagen, wenn ich das interpretieren kann, sondern eher ein Russland. Also er ist auch ein Pragmatiker. Also seine Frau trägt gerne eine MS-Handtasche. Ja. Also er ist ein Pragmatiker, auch wenn es drauf ankommt. Ich denke, dass er halt einfach eine Vision für die Türkei hat und diese Vision haben möchte. Und diese Vision ist natürlich islamisch-konservativ. Aber inwiefern er ein wirklich radikaler Islamist ist, würde ich nicht
sagen. Das habe ich gar nicht gewusst. Also ich glaube nicht, dass er ein radikaler Islamist ist. Genau.
Nein, die gibt es. Also es gibt wirklich sehr gefährliche Gruppierungen, wie zum Beispiel die Hüdapar. Die unterstützt auch Erdogan und das ist eine kurdische islamistische. Die sind so Ableger von der Hezbollah. Zum Beispiel die sind super gefährlich und die sind viel radikaler. Und es gibt auch andere Gruppierungen, aber keiner, die eine Mehrheit kriegen kann.
Was ist denn die Perspektive eigentlich der Türkei? Also auch mit Blick auf die EU, mit Blick auf Deutschland. Die Türkei braucht Europa. Und man kann sich da jetzt nicht so krass ins Ausschießen. Allerdings muss ich auch ehrlich sagen, ich habe auch das Gefühl, dass Europa, das wir kennen, rückt ja auch immer weiter in diese gewählten Autokratien hinein. Also wartet Erdogan jetzt eigentlich nur darauf, dass Europa schön schnell sich auch so ähnlich verhält wie Ungarn und alle Länder wie Ungarn werden, also Italien, Frankreich, Deutschland? Oder sagt er, mir ist Europa eigentlich egal und ich mache hier mein eigenes Ding, ich habe meine Exporte, ich verdiene sehr viel Geld mit den Flüchtlingsströmen, die hier durch das Land gehen oder nicht gehen. Braucht er eigentlich überhaupt noch Europa?
Also ich würde sagen, die Türkei braucht Europa nicht. Europa braucht die Türkei. Europa möchte ja aufrüsten und die Türkei hat ein sehr starkes Militär und die Europa wird die Türkei brauchen, weil auch die USA jetzt nicht mehr als Partner verlässlich ist, gerade im Hinblick auf Russland und was später weitaus gefährlicher oder was heißt gefährlicher, was quasi international schwieriger sein wird, wird die Konfrontation mit China sein. Und es ist eigentlich andersrum, das weiß auch Erdogan. Und die Türkei wird eigentlich, und das sagt er auch, wir sind auf dem Weg, wir haben jetzt gerade eine wirtschaftliche Krise, aber wir sind auf dem Weg zu einer regionalen Supermacht, ähnlich wie Iran. Geostrategisch ist die Türkei sehr wichtig und sehr stark, gute Beziehung zu Russland. Und ich denke, das wird sich auch mit der CHP nicht ändern, weil die halt auch eine starke linke Ausrichtung haben. Also komplett gegen Russland werden sie keine Politik machen. Wie es mit China ist, das kann ich nicht sagen, aber bestimmt wollen sie auch, damit es der Wirtschaft besser geht, auch dort wirtschaftlich werden sie auch da zusammenarbeiten. Und also ich muss ehrlich sagen, die Türkei braucht Europa gar nicht. Wofür? Die können nach China exportieren, die können also überhaupt nach Südostasien exportieren, die können, da gibt es weitaus viel mehr größere Märkte als Europa. Und die Firmen, die eben nach Europa exportieren, da ist ja egal, ob wer auch immer an der Macht ist. Also die Leute werden ja weiterhin das ja nicht boykottieren. Apropos Boykott, vielleicht nur ganz kurz, das könnte vielleicht auch interessant sein. Die Generation Z möchte einen Wirtschaftsboykott und die wollen halt von bestimmten Firmen, von bestimmten Medien, wollen sie eben nichts konsumieren, die eben sich nicht auf ihre Seite stellen.
Zum Beispiel?
Ach, gute Frage zum Beispiel.
Und was soll, also das verstehe ich noch nicht so richtig. Also sozusagen, wenn jetzt Pepsi, sie sagt, wir unterstützen Erdogan, dann trinken die Leute keine Pepsi mehr.
Ja, die wollen, das ist eben, genau, die sagen, wir wollen das nicht mehr. Zum Beispiel, Moment, da muss ich
diese Bisscreme?
Wie bitte?
Diese lustigen Kekse, das ist das Einzige,
was ich... Ah, genau, Ükert.
Ja, genau.
Ökel ist zum Beispiel, genau, Ökel ist auf der Liste und es gibt natürlich auch viele falsche Listen, damit man halt eben gewissen Unternehmen schadet. Aber die CHP möchte eben auch eine Internetseite, die sollte eigentlich heute gelauncht werden mit den Namen von bestimmten Medien, von bestimmten, genau, Ökel ist dabei, dann auch bestimmte Gasanbieter, also in der Türkei funktionieren ja Herde mit Gas oder Tankstellen. Dann gibt es ein Einkaufszentrum von Demirören, einer der größten Erdogan-Unterstützer, ist auch ein Medienmogul, auf der Istiklal, da soll nicht einkauft werden. Und Espresso Lab. Espresso Lab ist sowas wie Starbucks, sehr beliebt. Und genau, das soll auch...
Klappt das? Weil ich meine, Demonstrationen zerbrechen oft an Aufgabe von Komfort. Das klingt ja, als wenn jetzt die Gen Z nicht mehr Starbucks tragen kriegen darf, dann bestimmte Gasanbieter, gut, das ist jetzt ein bisschen egaler, da hat man nicht so großen Einfluss drauf, also dass so Konsumgüter, auf die verzichtet werden muss. Glaubst du, das funktioniert? Dass diese
Leute haben eh kein Geld.
Ah ja, dann wird es auf jeden Fall funktionieren.
Die haben eh kein Geld. Ja. Die sagen dann, natürlich, dann ziehen wir das durch. Man wird natürlich sehen, ob es funktioniert, aber da die Leute eh kein Geld haben, die werden sowieso jetzt erstmal nicht mehr zurück zum normalen Leben finden, solange dieser Konflikt nicht gelöst wird. Weil man muss sich vorstellen, und das ist ja das Interessante, und das ist anders als von den Gezi-Park-Protesten, und dass man viele junge Menschen hat, die konservativ sind, die studieren oder nicht studieren, junge Frauen mit Kopftuch, die quasi fast ihr also ihr ganzes Leben unter dieser Regierung leben. Und die glauben halt eben, dass diesem Opfernarrativ der AKP-Regierung nicht, die halt vorher immer, also so konnten sie halt eben die älteren Generationen für sich gewinnen. Und denen geht es einfach wirtschaftlich so schlecht, dass die können nicht ins Ausland, die können kein Auslandssemester machen, die haben kaum Geld. Die sehen ja im Internet auf TikTok, wie Europäer leben, wie Amerikaner leben, wie sogar Araber leben. Also in Dubai, in Saudi-Arabien, in Kuwait, die sehen ja, wie die Leute leben. Und die wollen das auch, die wollen auch ein Handy, die wollen auch mit Freunden Starbucks einen Kaffee trinken gehen. Und immer wenn junge Leute auf der Straße bei Umfragen, also Straßeninterviews gefragt werden, was sie von der Regierung halten, und die sagen, ja, wir haben kein Geld, sagen die Erdogan-Anhänger, guckt euch doch mal die vollen Cafés an, zeig mal dein Telefon. Das ist zum Beispiel auch so ein Meme, zeig dein Telefon, du hast ein iPhone, du kannst gar nicht, dir kann es gar nicht so schlecht gehen. Und die jungen Leute sind sehr wütend darüber. Und die werden nicht quasi zum normalen Leben zurückkehren. Aber ob die Proteste, heute soll der letzte Tag der Versammlungen sein vor dem Hauptgebäude des Oberbürgermeisters. Und die Frage ist natürlich, wie sinnvoll die Proteste sind, weil junge Leute sagen, ja, wir gehen hin, atmen Tränengas ein und gehen zurück und es ändert sich ja eh nichts.
Ich habe gerade auf Spiegel Online gesehen, dass so auch so Aufnahmen von so Schuhen von weglaufenden Protestierenden, dass die die Schuhe verloren haben? Ist es so ein Symbolding? Weil ich habe das gar nicht verstanden, wie man seine Schuhe verlieren kann beim Weglaufen. Hast du das auch gesehen?
Das habe ich nicht gesehen. Aber es kann sein, dass sie. Ja, weil das Problem ist, dass in Saracane, eben vor dem Gebäude des Oberbürgermeisters, die CHP-Politiker halten ihre Reden lange, eine Stunde, eine zwei Stunden. Die Polizei macht nichts. Und dann, wenn die Politiker weg sind und die Masse sich quasi auflöst, jeder will nach Hause, und dann greifen die Polizisten an, und die Studierenden sind auch wütend oder waren auch wütend auf die CHP-Politiker, weil die gesagt haben, ihr lässt uns hier alleine. Also wir kommen, wir protestieren für euch und ihr geht wieder zurück zu euren Bussen oder ins Gebäude und wir werden angegriffen. Angegriffen ist jetzt ein bisschen
zu, Polizei, aber
wir werden halt eben mit Tränengas beschossen und ihr schützt uns nicht. Und dann kam es halt eben vor, dass manche Politiker eben mit den Polizisten gesprochen haben und Abmachungen gemacht haben, bitte lass diese Studenten einfach nur nach Hause gehen. Und da gibt es schon Polizisten, also das sind ja auch Menschen.
Ja.
Die sind auch bestimmt kritisch und die wollen bestimmt auch nicht jungen Menschen wehtun. Ja.
Glaubst du, das hat das Potenzial für eine Revolution? Also eine richtige Revolution, oder wird das auch wieder ausfaden und es wird sich nichts ändern?
Naja, was heißt Revolution? Die Menschen in der Türkei wollen keine Revolution, sie wollen einfach wählen gehen. Und ich denke, ein Umsturz wäre ja antidemokratisch. Also wenn, dann müsste man, also die müssten ihn abwählen und die wollen einfach, dass der Kandidat eben entlassen wird. Und natürlich, wenn es Anschuldigungen gibt, dann muss das Verfahren eben passieren, das ist kein Problem. Aber sie wollen wählen. Weil vor allen Dingen, Erdogan hat ja immer gesagt, manche türkische Journalisten sprechen ja von der Wahlurne in Demokratie. Also Erdogan hat immer gesagt, also an der Wahlurne habt ihr entschieden und ich bin euer Präsident. Und das war ja auch immer ein Argument. Ich meine, Demokratie ist mehr als nur quasi das, was an der Wahlurne passiert. Aber sie sagen ja, okay, wenn das so ist, wir werden wählen gehen. Und die wollen einfach demokratische Rechte. Also keiner möchte eine Revolution. Das möchte die CHP auch nicht. Das wäre alles das wäre nicht demokratisch. Das wäre auch gar nicht, meiner Meinung nach, gar nicht hilfreich für die Türkei. Das ist ein Umsturz oder sowas? Nein. Also.
Ich finde es interessant, dass der Vorwurf an den Bürgermeister Korruption ist, wenn man überlegt, dass ja auch Erdogan eigentlich immer mit diesen Korruptionsvorwürfen zu kämpfen hat und eben die Opfer der Erdbeben oft auch Opfer von Korruption waren.
Ja, aber ja, das ist das Skurrile. Also da passiert so viel Skurriles.
Hat denn Erdogan eine Idee, wie er jetzt sein Land erneuern kann oder wie er die Handys für die Gen Z möglich machen kann? Oder will er einfach nur weitermachen?
Ich weiß nicht, also das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, also ich kann ja, ich weiß nicht,
was. Also weil ich finde zum Beispiel kostenlose Kindergärten und Restaurants oder Orte, an denen es günstig Essen gibt für Bedürftige, ist schon mal eine gute Idee. Also das Istanbul, das Bürgermeister, hat Erdogan sowas auch?
Ja, natürlich. Damit hat Erdogan ja, er war ja vorher auch Oberbürgermeister der Türkei und er hat ja viel gemacht.
Also in Istanbul, Oberbürgermeister.
In Istanbul, ja. Genau. Genau, und in der Türkei sagt man eben, wer Istanbul gewinnt, gewinnt die ganze Türkei. Und das ist halt eben so eine Art Leuchtturm. Also wenn man das dann hat, dann schafft man das. Naja, das hat ja Erdogan auch gemacht. Also er hat viel gemacht. Also viele Medikamente waren zugänglich, waren kostenfrei. Also er hat viel gemacht. Also viel. Aber letztendlich hat er jetzt weder die Macht, eben lokal irgendetwas zu machen, und auch nicht mehr das Geld.
Ja.
Also es fehlt der Regierung an Geld. Und die Staatsausgaben sind immer noch zu hoch. Daran werden sie auch nichts schrauben. Aber er kann eben damit nicht mehr überzeugen, weil es an Geld fehlt. Es ist einfach, wirtschaftlich geht es der Türkei schlecht. Und welche Vision oder welche Mission jetzt Erdogan hat, ja, er will weiter an der Macht bleiben.
Glaubst du, das kann doch eskalieren, diese Proteste?
Die Proteste selbst nicht, weil die jungen Leute, die haben auch kaum Erfahrung mit sowas. Also sie sind Anfang 20 oder so. Also die Proteste selbst können nicht eskalieren, außer es kommen halt immer, das hat man auch bei den Gezi-Park-Protesten gesehen, halt eben irgendwelche Gruppierungen, die eben trainierter sind und da eben provozieren oder irgendwas aufmischen, das könnte sein. Das nicht, es könnte halt abflachen, aber das wird sich eben in den nächsten Tagen zeigen, und es wird sich auch zeigen, was eben morgen passiert. Ob man einen neuen Bürgermeister eben ernennen kann, also aus den eigenen Reihen, also aus der CHP, und solange kein Zwangsverwalter kommt, wird man einfach sehen, wie dieses Verfahren gegen İmamoğlu laufen wird. Der Vorsitzende der CHP hat gesagt, zeigt es auf im Staatsfernsehen, im Türkischen. Zeigt es allen, was das für ein Verfahren ist.
Mhm.
Ich denke, es wird einfach ein Medienkrieg. Auf Social Media wird das.
Das ist so krass. Das ist jetzt, ist egal welches Land. Also das ist ja, guck mal, wie wichtig Social Media geworden ist in der Türkei. Für die Bundestagswahl in Deutschland, für die AfD zum Beispiel. Ich habe manchmal, wenn ich diese Gespräche wie zum Beispiel mit dir führe, habe ich das Gefühl, die Welt ist überhaupt nicht mehr, die Demokratie, die wir haben, die wir gelernt haben in den Schulen unserer Eltern, die ist überhaupt nicht vorbereitet auf ein Zeitalter mit Social Media. Die ist so hilflos, diese naive Vorstellung von eben, wir gehen wählen, wir haben da unsere Vertreter und Vertreterinnen in Parlamenten, aber das ist irgendwie, die sind super hilflos.
Ja, das ist wahr. Die Welt wird immer komplexer. Und ich meine, man sagt immer Fakten. Fakten sind das eine, aber auch die Interpretation der Fakten, was das oder jenes letztendlich bedeutet. Das wird ja alles komplexer. Und uns interessieren ja auch, also viel mehr Dinge, die außerhalb des Landes passieren, beeinflussen ja auch, wie wir in unserem Land wählen. Also zum Beispiel, was mit Israel und Gaza passiert. Wähle ich jetzt die SPD oder die CDU oder die Grünen oder die Linken oder die AfD? Die Haltung zu Russland, die Haltung zur Ukraine. Schicken wir Waffen in die Ukraine? Dann wähle ich lieber die AfD, weil ich will ja, also naiv gesagt, kein Krieg mit Russland, ich will das ja nicht provozieren, also wähle ich die AfD. So viel, also diese Globalisierung hat ja auch so viele Konflikte so miteinander vernetzt, dass wir allein mit Fakten, also das eine ist ja immer genommen, Fakten zu verifizieren oder zu falsifizieren, also Fake News, und dann die Interpretation dessen, und dann Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, das sind ja keine neutralen Plattformen, da gibt es ja auch, also wir sehen es ja an Elon Musk, der hat ja auch nochmal eine Agenda, und das Interessante war, dass eben die türkische Regierung viele Accounts, Dissidenten gesperrt hat und Twitter, also X, quasi dann ein Statement gegeben hat, dass sie das nicht in Ordnung findet, und da kann man, würde ich interpretieren, herauslesen, dass Elon Musk und Trump jetzt auch Erdogan in dem Kampf alleine lassen.
Also die eigentlich auch, ja auch mal Verbündete waren, also man...
Ja, also das ist jetzt komplett mein Eindruck ist, dass die Erfahrung, die Trump jetzt mit Putin macht, mit einem Autokraten, der unberechenbar ist, er das bestimmt nicht mit Erdogan auch erleben möchte, der ja seiner Bevölkerung quasi nicht zur Rechenschaft verpflichtet ist. Also er hat, ich denke nicht, dass die USA und auch Trump ein Interesse daran hat, dass die Türkei noch autoritärer wird, weil bei Zelensky haben wir ja gesehen, er hat sich entschuldigt, er hat klein beigegeben, weil er abgewählt werden kann. Also er ist ja verpflichtet, also ein demokratisch gewählter Präsident ist etwas anderes als ein Autokrat, der unberechenbar wird. Und die Türkei ist einfach, die USA wird auch immer mehr im Grunde genommen auf die Türkei, auf die Zusammenarbeit mit der Türkei angewiesen sein. Gerade weil sie ja, wenn man das so ganz scharf sagt, mit der EU gebrochen hat.
Ja. Ist die Türkei unberechenbar? Ist Erdogan unberechenbar?
Nicht unberechenbar, aber sehr mächtig. Und wenn die Türkei immer autoritärer wird und er mit Verfassungsänderungen immer mehr Macht bekommt und noch länger regiert, und wenn er noch weiter regiert, das bedeutet ja, dass er noch mehr Macht hat, und auch mehr Selbstbewusstsein hat, weil er hat ja 2013 das geschafft, dass die Gezi-Park-Proteste aufgelöst wurden. Und er wird ja immer selbstbewusster in seiner Haltung und immer stärker. Unberechenbar bestimmt nicht. Man kann bestimmt mit ihm gut verhandeln. Also man kann ihn bestimmt für sich gewinnen. Also ich würde ihn schon anders sehen als auf jeden Fall als Putin. Ja. Aber letztendlich, er wird sehr mächtig sein.
Jetzt die Frage abschließend. Welche Konsequenzen oder welche Rolle spielt das, was gerade in Istanbul, in der Türkei passiert, für Deutschland?
Für Deutschland?
Oder für auch die in Deutschland lebenden Kinder von türkischen Einwanderern und aber auch türkische Einwanderer? Also welche Rolle spielt es für die? Ich meine, ich glaube, es gibt ja kein anderes Land in der EU, auf der Welt, in der es so viele Menschen gibt, die auch zum Beispiel Erdogan-Unterstützer sind.
Mhm. Ja. Ja, ich denke, dass gerade die jüngere Generation immer mehr, ja, auf TikTok sehe ich, da gibt es ja immer mehr so Diskussionen, also sowas wie so ein Trend irgendwie auf TikTok, in Deutschland links wählen und in der Türkei rechts wählen, in Deutschland fuck AfD sagen und dort pro Erdogan sein. Ich denke, dass das hier die Community immer mehr spalten wird.
Noch was spaltet.
Ja, genau.
Toll.
Das wird das immer mehr spalten.
Ja.
Dann auch das, also auch jenseits von türkisch-kurdisch oder so, sondern tatsächlich pro-Erdogan und anti-Erdogan. Das wird immer stärker zum Ausdruck gebracht. Und natürlich auch, das darf man nicht vergessen, überhaupt, was im Nahen Osten passiert. Also das, was dann an den Alawiten in Syrien passiert ist, da gab es auch viele, sehr viele, die gesagt haben, bei Gaza haben wir mit euch, also wir standen auf der Seite der Palästinenser. Und wenn die Alawiten, also im Grunde genommen die Schiiten, umgebracht werden, dann seid ihr still. Wieso seid ihr still? Und das bedeutet, dass diese muslimische Community, türkische Community, aber nicht nur türkisch, überhaupt die muslimische Community.
Nicht nur, nee, ich glaube, das würde ich sozusagen auch hier in Deutschland. Also
ja, genau.
Für mich gilt immer so, ey, Menschenrechte gelten für alle.
Ja.
So, und es ist wichtig, immer den Mund aufzumachen, egal wer bedroht wird. Und das ist nicht, trifft nicht nur Palästinenser oder Alawiten, sondern wenn Alawiten betroffen sind, genauso. Das ist ja die große Frage auch gewesen, das ist ein ganz anderes Thema. Ja. Aber was ist mit den hunderttausenden Palästinensern in Syrien, die ermordet wurden? Also wo wart ihr da, frage ich mich immer. So,
ja.
Ja, aber ja, anderes Thema, also, anderer Podcast.
Ja, nein, aber das letztendlich ist es aber das genau das, was ja gesagt wird. Also die sagen dann zum Beispiel auch diese Opfer, also immer diese Opferkonkurrenz auch, die sagen dann auch, als quasi die laizistische Regierung gegen Kopftuch tragenden Frauen in der Türkei 1998 eben angegriffen wurden oder man im Grunde genommen versucht hat, die Tragen des Kopftuchs quasi abzubringen, da sagen die auch, da waren wir auch alleine. Also es ist immer diese, letztendlich eine gewisse Opferkonkurrenz. Und was in der Türkei passiert, ist, ich denke aber, dass das für Deutschland, also ich denke, dass die Türkei für die deutsche Demokratie ein gutes Role Model sein kann. Weil wenn in Deutschland...
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, tatsächlich ist das so, das empfinde ich so, weil wenn in Deutschland irgendwie ein terroristischer Anschlag ist oder so ein Messerangriff oder sonst irgendwas, dann geht man ja immer gegen rechts auf die Straße, also Linke, weil man ja sagt, ich habe jetzt Angst, dass solche Taten eben von der AfD instrumentalisiert wird, und man geht ja gegen rechts auf die Straße, um gegen die AfD und gegen Rassismus zu demonstrieren. Mhm. Gegen Rassismus zu demonstrieren ist natürlich wichtig und also nicht nur legitim, sondern auch wünschenswert. Aber in der Türkei geht niemand gegen rechts auf die Straße. Die gehen gegen autoritäre Machtstrukturen auf die Straße. Da gehen auch Rechte auf die Straße. Da gehen auch Leute, die nationalistisch sind, auf die Straße. Also wenn wir in Deutschland Angst vor autoritären Strukturen haben, vor Politikern, die den Verfassungsschutz nicht anerkennen, vor Politikern, die hetzen und Feindbilder erschaffen, sollte man auch in Deutschland eine gewisse Koalition oder eine Allianz gründen, die nicht gegen rechts, sondern gegen Rechtsextremismus oder gegen jede Form von Extremismus auf die Straße geht. Und das sehen wir in der Türkei. Also da sagt keiner, wir sind gegen Islamismus oder wir sind gegen Konservative, da gehen Frauen mit Kopftuch. Und die Leute, die säkular, die bejubeln die. Die sagen, du bist auf unserer Seite.
Mhm.
Und davon kann Deutschland viel lernen, weil wir immer sagen, es ist 5 vor 12, Nazi-Deutschland wird zurückkommen. Solange Menschen, also Demokraten, Widerstand leisten, sieht man ja in der Türkei. Natürlich hat Erdogan viel Macht, aber man hat auch viel zurückgewonnen. Die größten Städte werden von der CHP regiert. Und es geht auch gar nicht darum, ob es von der CHP regiert wird. Also das sollte auch nicht, also wir können ja nicht aus Deutschland uns einen Wunschkandidaten aussuchen, wer für Deutschland das Beste wäre. Mhm. Darum geht es nicht. Es geht einfach darum, dass freie Wahlen stattfinden, faire Wahlen stattfinden, Presse, Meinungsfreiheit stattfindet, dass jeder so lebt, wie er leben möchte, ob er ein Kopftuch trägt oder ob er kein Kopftuch trägt, dass die Gewalt gegen Frauen aufhört. Und ich finde, die Opposition mit so vielen Fehlern, die es auch dort auch gibt, die kann eben, finde ich, schon ein Vorbild sein. Also
ja, das, was du gerade aufgezählt hast, dass der Wunsch ist, das finde ich total berührend, weil ich im Dezember in Syrien war und da haben die Syrerinnen und Syrer genau das Gleiche gesagt. Wir wollen einfach freie Wahlen, wir wollen keinen islamischen Staat haben in Syrien, wir wollen, dass jeder glauben kann, was er möchte, wir wollen LGBTQ, wir wollen einfach ein modernes Land, was nach vorne guckt und nicht, ja, keinen religiösen Staat. Und das ist ja eigentlich in vielen Ländern, in denen ich war, dass das der Wunsch ist der Menschen. Das ist so interessant, dass es schon scheint, dass dieser wirklich gute Wunsch, wir wollen Freiheit, so unbeliebt ist bei den Politikern, dass die diesen Wunsch nicht erfüllen wollen. Ja. Gleichheit für alle. Dass ja, so, dass diese Bruder und Schwester, also dass man, also nicht im Sinne von Familie, sondern dass wir alle gleich auf Augenhöhe miteinander leben können, dass das den Politikern und Politikerinnen mittlerweile auch, siehe Frankreich und Italien, so viel Angst macht.
Ja.
Das ist erstaunlich.
Ja. Ja, ich denke aber, weil das halt auch mit einer gewissen Ungewissheit kommt. Also wenn man freie Wahlen hat, man weiß ja dann, vor allen Dingen in einer Welt, wo so viel ungewiss ist, also die Migrationswellen oder Terroranschläge, Klimakrise, wir haben mit so viel Ungewissheit zu kämpfen und ich denke, dass halt eben gerade konservativere oder autoritäre Strukturen da halt besonders einfaches Spiel haben, eben immer eine Beständigkeit anzubieten, die es aber gar nicht mehr heute gibt.
Glaubst du, die Türkei ist weiter weg von Freiheit, als sie es noch vor 5 Jahren waren? Oder sind sie näher dran an diesen freien Wahlen und an der Freiheit und an Pressefreiheit und an Gleichheit? Das ist jetzt die abschließende Frage.
Ja, leider ist sie, sie ist schon weiter weg, was so strukturelle Freiheit anbelangt, aber sie ist viel wacher als noch vor 5 Jahren und auch viel hoffnungsvoller. Und viel organisierter und viel bedachter und viel kritischer. Sie korrigieren sich auch immer wieder selbst. Also man muss sich vorstellen, die Protestierenden auf TikTok und so, die kritisieren dann auch die CHP, die kritisieren die Politiker, die reden mit ihnen, die schreien sie auch an. Und die Generation Z ist wirklich die Zukunft in der Türkei. Also das sind die, die das wirklich tragen. Denen ist auch egal, ob jemand schwul, lesbisch, queer ist, ob jemand ein Kopftuch trägt, ob jemand Kurde ist, ob jemand Alevit ist. Das interessiert die Generation Z nicht.
Glaubst du, dass wir von der Türkei vielleicht lernen können, dass man erst durch diesen Schmerz der Einengung durch muss, um dann wieder Freiheit zu bekommen, weil diese Gen Z, also wenn wir den Statistiken vertrauen, über 20% der AfD wurde auch viel getragen von der Gen Z bei uns.
Ja.
Müssen die erst lernen, was der Verlust von Freiheit ist, um Freiheit wieder zu wollen? Können wir das von der Türkei vielleicht lernen?
Auf jeden Fall, weil die AfD im Grunde genommen den Menschen ja Freiheit, also interessanterweise spricht ja die AfD auch von Unfreiheit. Also sie sagen ja auch, unsere Meinungsfreiheit wird beschnitten und wir sind freier, weil wir Querdenker sind und weil wir Neues, also quasi neue Dinge neu denken. Und das ist natürlich für die Generation Z, wirkt das ja neu. Also die kennen ja nicht die Wurzeln das Denken von den neuen Rechten. Also dass das eigentlich nicht so neu ist. Aber für die kommt das halt neu und frisch. Und die Generation Z möchte sich ja auch nicht vorschreiben lassen, wen sie zu wählen haben. Und deswegen natürlich können sie die AfD wählen. Und ja, was halt eben in der Türkei passiert ist, dass man sich eben immer wieder gegenseitig korrigiert. Und das muss in Deutschland auch passieren. Und das bedeutet, dass man auch nicht gegen autoritäre Strukturen, die wir überall, also fast überall auf der Welt sehen, nicht mit Ideologie bekämpfen. Das funktioniert nicht. Also es geht nicht mehr. Das haben auch viele Slogans bei den Protesten in Istanbul, die sagen, ich bin weder links, ich bin weder rechts.
Das spüre ich auch, dass es eine Auflösung gibt, dieser Links- und Rechtsmodelle, weil zum Beispiel die Linke in Deutschland ist ja keine linke Partei mehr, es ist eine sozialdemokratische Partei. Also dieser Begriff passt überhaupt nicht mehr dazu. Also auch wenn irgendwie Rosa-Luxemburg-Tattoos auf Armen sich befinden, es ist ja trotzdem die Politik einer sozialdemokratischen Partei und die sozialdemokratische Partei in Deutschland, die SPD, tja, wo ordnen wir die ein? Und die CDU ist auch keine CDU mehr. Also das ist so, das passt alles nicht mehr. Ich finde das total spannend, dass wir beide gerade darüber diskutieren, was in Deutschland passiert, basierend auf dem, was in der Türkei passiert. Also dass man diese Verbindung herstellen kann, dass wenn man hinguckt, man auch lernen kann.
Ja, genau, weil die Angst, weil dieses Bild von der Türkei, dass es so Iran wird oder so, nein, das ist auch, es war nie eine liberale Demokratie, aber die kämpfen auch mit autoritären Strukturen, die kämpfen auch mit dem Problem der Vielfalt. Deutschland ist ja auch vielfältiger geworden, war ja viel homogener. Und natürlich kann man dann auf alle Fälle voneinander lernen, was eben Social Media macht. Weil sie kämpfen schon lange gegen eben diese autoritären Strukturen, gegen diese Opfernarrative. Das hat ja Erdogan, das hat ihn ja auch erfolgreich gemacht. Die haben uns unterdrückt, die haben Kopftuchmädchen unterdrückt. Und auch dieser Slogan war da. Also weil Erdogan oder damals die AKP-Seite während der Gezi-Park-Proteste gesagt haben, eure Schwestern mit Kopftuch werden angegriffen. Und das war ein Slogan von einer kopftuchtragenden Frau. Rennt, kommt zu Hilfe, eure kopftuchtragende Schwester wird angegriffen, weil sie bei den Protesten ist.
Diese Argumentation, helft euren muslimischen Schwestern, kenne ich interessanterweise auch aus Syrien. Und das war auch der Ruf des Islamischen Staats nach Europa. Kommt her und helft euren muslimischen Schwestern, damit sie weiter sein können. Jetzt kommt wirklich die abschließende Frage. Cidem, kannst du dir vorstellen, in die Türkei zu gehen, um dort als Journalistin zu arbeiten? Jetzt?
Gute Frage. Nein.
Wäre es gefährlich für dich?
Ach so, ja, das wäre zum einen. Nein, also ich sehe mich auf keinen Fall als Aktivistin. Ich bin nur Menschenrechte und Demokratie und Freiheit, sehe ich mich verpflichtet.
Aber Journalistinnen und Journalisten haben es ja nicht leicht in der Türkei.
Ich würde schon objektiv berichten, aber ich glaube, ich könnte das einfach aus persönlichen Gründen nicht. Ich habe während der Gezi-Park-Proteste war ich da. Es hat Jahre gedauert, bis ich mich davon, von all dem, was ich da gesehen und erlebt und gefühlt habe, erholen konnte. Für mich persönlich ist es zu komplex, weil ich auch einen alevitischen Hintergrund habe. Ich bin Zaza. Ich muss
weiß nicht, was das heißt.
Ach so, ja, das ist sowas. Zaza-Sprache, das ist halt so eine ähnliche Sprache wie Kurdisch. Manche sehen sich von denen als Kurdisch, manche nicht. Und das Problem ist, ich könnte nicht aus der Türkei für die deutsche Community berichten, weil man in Deutschland von mir erwarten würde, dass ich entweder pro oder gegen Erdogan, pro Kurden oder gegen Kurden, pro Laizismus oder gegen Laizismus wäre. Und ich denke, das ist für mich emotional einfach, ich bin zu nah dran.
Vielen Dank.
Danke auch.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Redaktionsleitung: Anna-Pia Nedelmann. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.